Mein lieber Carsten, wir hatten heute das Thema Wildkrankheiten, nämlich zwischen Verantwortung und Risiko und wie wichtig das ist und dass es nicht nur uns Jäger und Jägerinnen betrifft, sondern auch die Kommunikation mit dem Tierarzt zum Beispiel. Das fand ich sehr spannend.
Absolut. Wir haben ja wirklich über alles geredet zu dem Thema. ASP, Vogelgrippe, Myxomatose, Bernsteinkettchen.
Knoblauch.
Absolut, absolut. Wenn euch das interessiert, hört rein. Viel Spaß.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
ASP, Vogelgrippe, Myxomatose. Wildkrankheiten sind längst kein Randthema mehr. Sie verändern Jagd, Reviere und manchmal auch den Blick darauf, wie fragil unsere Wildbestände eigentlich geworden sind.
Genau, zwischen Verantwortung, Prävention und echtem Risiko stellt sich nämlich die Frage, wie nah sind uns diese Krankheiten eigentlich wirklich? Und genau darüber sprechen wir heute und haben uns dafür zwei absolute Expertinnen eingeladen.
Als erstes begrüßen wir heute Dr. Lisa Pinsenschaum. Sie ist Tierärztin und legt viel Wert auf Prävention, Gesundheitsvorsorge und möchte Tierbesitzern informieren, aufklären und damit möglichst vielen Menschen ihre Tiere selber auch besser einschätzen können. Deshalb hat sie zudem den Instagram-Account PetDocLisa ins Leben gerufen. Nicht zu vergessen ist natürlich, dass Lisa den Dackel namens Emma führt. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Hallo Lisa. Und wir haben ebenfalls eine zweite Tierärztin heute mit an Bord, nämlich Rebecca Heidmann aus der Lüneburger Heide. Sie ist Jägerin und spezialisiert auf das Thema Wildkrankheiten. Mit ihrem Projekt Wildkrankheiten A bis Z und dem gleichnamigen Instagram-Kanal klärt sie über Zoonosen, Wildtieruntersuchungen und Krankheitsbilder auf. In Vorträgen, Online-Formaten und in ihrem eigenen Podcast. Jagdlich schlägt ihr Herz vor allem für die Beizjagd und den klassischen Einzelansitz. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Dann starten wir doch mal gleich. Wie seid ihr eigentlich zu dem Thema Jagd gekommen, beziehungsweise wie berührt euch das in eurem tierärztlichen Alltag, Rebecca?
Ja, also ich bin tatsächlich aus keiner Jägerfamilie. Also ich wusste aber schon immer, dass ich meinen Falknerschein machen möchte. Und bin dann tatsächlich, weil man dafür auch den Jagdschein braucht, habe dann eben Langzeitkurs besucht und habe dann währenddessen eben auch die Leidenschaft für die Jagd entdeckt und gehe eben auch sehr gerne zur Jagd, unter anderem eben auch wegen dem Wildbret, was ja wirklich ein einmalig hochwertiges Lebensmittel ist, wo wir wirklich ein Privileg haben, dieses eben gewinnen zu dürfen.
Absolut. Lisa, du bist ja keine Jägerin, das heißt, Wie begegnet dir die Jagd denn in deinem Praxisalltag?
Dadurch, dass wir sehr ländlich leben, haben wir sehr viele Jäger auch bei uns in der Kundschaft, sehr viele Patientenbesitzer. Dadurch, ja, also fast jeden Tag ein Jäger mit Jagdhund sozusagen da. Und wir haben halt auch in der Familie einen Dackel und einen Deutschlanger.
Sehr schön.
Allerwichtigste, der Dackel. Jawohl.
Ja, definitiv.
Lisa, hat sich denn dein Blick auf die Jagd und das Wildtiermanagement durch deine Arbeit mit den Wildkrankheiten verändert?
Vielleicht ein bisschen, ja, also würde ich schon sagen. Also sagen wir so, was viele Jäger halt auch einfach unterschätzen, so die Prävention, Prophylaxe und sowas, dass man halt einfach auch die Aufklärung, also viele wissen halt einfach gar nichts über Krankheiten manchmal und dass man, wenn man die Jäger halt auch informiert, dass sie dann mehr Bewusstsein auch für die Krankheiten haben dann auch.
Und Rebecca, wie sieht's bei dir aus? Hat sich dein Blick auf die Jagd und das Wildtiermanagement durch deine Arbeit mit Wildkrankheiten verändert?
Ja, also gerade im Hinblick auf Wildkrankheiten auch so eben total. Also früher, ich sag es häufig, wenn jetzt ich meinen Jagdschein damals gemacht habe, als ich 18, hatte ich halt keine Vorerfahrung. Und da hieß es auch immer viel, dass Wildtiere auch gar keine Krankheiten haben und so. Und da habe ich eben in dieser Zeit doch viel gemerkt, dass eben Wildkrankheiten auch für uns Jäger relevant sind in diesem Punkt. Aber ansonsten ist natürlich Jagd an sich, fand ich früher gut, finde ich jetzt immer noch gut. Das ist natürlich gleich geblieben. Aber in puncto Wildkrankheiten hat sich einiges wirklich bei mir getan, ja.
Wenn wir jetzt mal auf die Praxis schauen, gab es mal einen Fall mit Wild oder einem Jagdhund, der dir besonders gezeigt hat, wie nah uns Wildkrankheiten tatsächlich sind? Lisa.
Was häufig einfach unterschätzt wird, wenn zum Beispiel, wenn man auf Jagd geht oder so mit seinem Tier, dass halt die Hunde halt ja auch Kontakt natürlich auch zu anderen Tieren haben können und sich so halt auch dann Räudemilben einfangen können. Und dass das häufig auch unterschätzt wird und dass Räude halt auch einfach eine Zoonose ist und dann auch den Menschen betreffen kann.
Absolut, absolut. Rebecca, wie ist bei dir? Ist dir was in Erinnerung geblieben?
Ja, tatsächlich sehr viele. Also das ist ja auch der Grund, warum ich dann auch meinen Podcast eben gegründet habe. Weil als ich halt angefangen habe mit Wildkrankheiten A bis Z, sind doch immer mehr Leute auf mich zugekommen, die auch gesagt haben, Rebecca, ich finde das voll toll, dass du das machst. Bei mir ist da was passiert und das war echt nicht schön. Und das sollte man mehr eben in die Jägerschaft auch bringen, damit es anderen eben auch nicht passiert. Weil was ich wirklich auch so mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist halt immer, viele Sachen sind eine Statistik. Also wenige von unseren Tieren sind wirklich krank. Es gibt immer mal Parasiten und so. Es sind gesunde Tiere überwiegend und es gibt natürlich Fälle, wo die eben auch krank sind. Und das Problem ist halt immer, wir Jäger kriegen ja glücklicherweise auch nicht viele Krankheiten. Es sind ja immer eher Einzelfälle, dass mal jemand erkrankt. Und das heißt halt immer, die Statistik ist so gering, die ist so gering. Das passiert mir eh nicht. Nur wenn man die Person ist, die diese Betroffene, dieser eine Punkt in der Statistik, wenn ich einer von 10.000 bin, der hier gerade eine Krankheit hat, die über Leben und Tod entscheidet und ich habe vielleicht Familie, dann ändert das halt total die Perspektive. Und ich habe ja doch mitbekommen, dass die Leute in dem Umfeld, wo das dann passiert ist, auf einmal diese Krankheit mit ganz anderen Augen sehen und alle Schutzmaßnahmen ergreifen, die notwendig Klar. sind, um das halt zu ergreifen, ja. Und das sind halt doch einige Fälle, die mir da schon jetzt bekannt geworden sind, wo Leute erkrankt sind. Und es werden tatsächlich auch immer mehr, also dass man das wirklich immer mehr so mitkriegt. Auch tatsächlich sogar in Jagdschulen, wo ich unterrichte, dass danach jemand gekommen ist und gesagt hat, hier Rebecca, mir ist da was passiert. Also es ist wirklich auch direkt im Umfeld und nicht nur irgendwie weiter weg, sondern es ist tatsächlich doch nicht super häufig, aber es kommt vereinzelt überall tatsächlich mal vor.
Du hast gerade schon gesagt, gerade Sensibilität, nur dass man sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzt. Wir würden natürlich auch gerne einsteigen, warum es eigentlich jeden Jäger oder jede Jägerin betreffen kann. Denn wir glauben ja, Wildkrankheiten wirken ja ziemlich weit weg, so wie du es gerade schon gesagt hast, bis sie plötzlich das eigene Revier oder das eigene Umfeld betreffen. Welche Krankheiten bereiten euch denn aktuell gerade die größten Sorgen, Rebecca?
Also das ist auch mal wieder so ein bisschen der Punkt. Es gibt natürlich Tierseuchengeschehen, die natürlich relevant sind auch für die Wildtierpopulation. Aber im Endeffekt gibt es halt viele, viele Zoonosen, die alle relevant werden können. Sei es eben, dass wir jetzt ein Stück Wild aufbrechen, sei es, dass wir uns dabei eben verletzen, dass wir uns vielleicht schneiden. So die klassische Sache, die auch mal passiert, was ich auch öfters mal mitbekomme. Was dann eben natürlich, wo Erreger in die Blutbahn gelangen können, wo es eben schnell Probleme geben kann. Sei es, dass wir irgendwie was verzehren, was vielleicht krank war, sei es eben beim Hantieren. Es gibt ja auch Krankheiten, die schon in die Luft übertragen werden. Würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass eine Krankheit gezielt das Problem ist. Es kommt ja mal drauf an, was ist das gerade für eine Wildart? Was ist das für eine Region? Was kommt hier vor? Was kann hier vorkommen? Also wenn ich jetzt einen Hasen jage, sag ich mal, dann habe ich natürlich jetzt primär so auch die Tularemie eben dann im Blick zum Beispiel. Es gibt ja auch genug andere Zoonosen, die da noch vorkommen können. Also es ist halt so, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo die welche Region. Aber es sind tatsächlich, im Endeffekt sind alle Zoonosen relevant, die hier vorkommen, die auch in Deutschland oder da, wo wir jagen, eben relevant sind. Ich sag mal, wenn jetzt jemand eine Jagdreise macht und fährt ins Ausland, dann werden ja auch auf einmal nochmal ganz andere Zoonosen total relevant. Das ist halt wirklich total wichtig, dass man eigentlich im Endeffekt alle Zoonosen irgendwo auf dem Schirm hat und grob weiß, wie man sich davor schützen kann. Weil wenn man das Tier halt hantiert und ich schütze mich vor der einen Erkrankung und im Endeffekt hat es aber eine andere Erkrankung, dann ist es halt auch so ein bisschen das Problem, ja.
Aber Rebecca, jetzt hast du gerade gesagt, also du bist ja aus der Lüneburger Heide, Lisa ist ja eher aus dem Süden von Deutschland. Ja. Lisa, wie sieht's denn bei euch aus in der Praxis? Was bereitet euch denn gerade aktuell so die größte Sorge?
Ich würde sagen, hauptsächlich Hasenpest und sowas. Also Hasenpest, Schweinepest. Und das sind so die Sachen, wo uns eigentlich hauptsächlich jetzt betreffen.
Habt ihr denn da auch Auswirkungen direkt in der Praxis schon?
Bisher nicht, nein.
Nee, weil ich gerade überlege, gerade wegen der Jagdhunde und so, wenn die dann zu euch kommen.
Also nein, also bisher hatten wir echt noch keinen Fall davon. Das sind bisher wirklich, wenn solche Fälle auftreten, sind wirklich bisher eigentlich hauptsächlich so Räudefälle, sowas wie Leptospirose oder solche Sachen bei Hunden. So in der Hinsicht nein.
Wenn wir jetzt mal auf ASP, Vogelgrippe, Myxomatose und Ähnliches gehen, warum nehmen denn solche Seuchenzüge gefühlt zu? Oder ist es nur ein Gefühl? Hat das vielleicht was mit dem Klima zu tun oder den Wilddichten? Habt ihr da eine Einschätzung, Rebecca?
Ja, also es kommt natürlich immer dann auch jeweils auf die Erkrankungen an. Es gibt tatsächlich Krankheiten, die klimawandelbedingt zunehmen werden. Es steht dann immer in den Studien auch, es sind Vermutungen. Es wird natürlich noch viel geforscht. Es wird ja auch immer geschaut, wie ist das Wetter, wie entwickelt sich das weiter. Aber natürlich auch je mehr irgendwelche Ektoparasiten, je länger Ektoparasiten unterwegs sind, wenn die länger Zecken aktiv sind, weil es einfach immer wärmer wird oder länger wärmer ist, desto leichter können natürlich auch die dann eben aktiv sein, auch irgendwelche Krankheiten eben übertragen. Ja, also es wird wahrscheinlich, denke ich mal, schon dadurch dann auch ein bisschen mehr werden. Aber wie gesagt, das ist immer, die Studien sagen immer, es wird vermutet, es wird noch geschaut, bis man da wirklich eine sichere Datenlage hat. Aber man kann sich das natürlich vorstellen, wenn es wärmer wird und einfach solche Beträge auch längere Saison haben, dass es dann auch zu einem Anstieg eben kommen kann, ja.
Lisa, wie siehst du das?
Man weiß ja auch mittlerweile beispielsweise bei Zecken, die sind ja ab 3-4 Grad unterwegs. Und dadurch, dass es bei uns eigentlich ja gar nicht mehr wirklich kalt wird im Winter, sind die eigentlich ganzjährig da. Und deshalb, die können ja auch überall persistieren sozusagen, die Zecken. Also es hat schon eine große Rolle.
Wir haben uns ja bei dem Podcast hier heute für das Thema entschieden, weil wir natürlich auch krankes Wild erkennen wollen und natürlich auch den Leuten da draußen sagen wollen und zeigen wollen, wie handelt man hier eigentlich auch richtig. Rebecca, woran erkennt man denn krankes Wild überhaupt? Gibt es Warnsignale, bei denen man auf jeden Fall sofort aufmerksam werden sollte?
Ja, also das ist natürlich auch so mein Lieblingsthema, Wildtiere untersuchen und gucken, ob wir Auffälligkeiten finden oder nicht. Das ist ja wirklich das, was ich tagtäglich auch machen könnte. Und natürlich, es geht in der Lebendbeschau eben los. Wir müssen schauen, ob wir am lebenden Tier irgendwelche Auffälligkeiten sehen. Es kann sein, dass das Tier auffällige Verhaltensweisen zeigt, dass es sich irgendwie nicht mehr ordentlich fortbewegt, dass es vielleicht taumelnde Bewegungen zeigt, dass es ein fehlendes Fluchtverhalten zeigt, dass es einfach wirklich auch vom Hund irgendwie gegriffen werden kann, dass es wirklich nicht da eben deutliche Auffälligkeiten zeigt, vielleicht auch irgendwelche äußere Sichtbaren, schon irgendwelche Entzündungen irgendwo, dass vielleicht sowas schon sichtbar ist. Aber in der Regel eben, dass es wirklich schon eben fehlendes Fluchtverhalten zeigt oder tatsächlich auch, dass man einfach Fallwild findet. Und da muss man auf jeden Fall auch schon wirklich richtig gut aufpassen, weil auch dabei kann man sich eben mit Zoonosen infizieren, wenn man Fallwild einsammelt, hantiert ohne Schutzmaßnahmen. Ja, und wenn man eben jetzt ein gesundes Stück erlegt hat und in der Lebendbeschau nichts auffällig war, dann kann es halt trotzdem am erlegten Tier wirklich Auffälligkeiten geben. Also auch da immer sehr, sehr gründlich untersuchen, weil auch da wirklich super relevante Sachen noch gefunden werden können, auch wenn der Lebendbeschau wirklich gar nichts auffällig war.
Wir fassen mal kurz zusammen, dass man für draußen ist auf jeden Fall, also Warnsignale auf jeden Fall. Bei der Lebendbeschau gibt es zum Beispiel einen dreckigen Spiegel, gibt es zum Beispiel eine komische Gangart oder kein Fluchtverhalten. Das sind so die, ich sag mal, gerade so die ersten Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte, richtig? Oder äußerliche Veränderungen, die nicht normal sind, in Anführungszeichen.
Genau, also die Lebendbeschau ist halt wirklich super wichtig. Das haben wir damals auch gar nicht so bewusst, wie wichtig das tatsächlich ist. Mhm. Also wir haben da wirklich eine enorme Verantwortung, weil wir da ja die Einzigen sind, die das Tier wirklich in diesem Fall auch beurteilen und wir da auch wirklich diese Lebendbeschau übernehmen, was jetzt im kommerziellen Bereich ja dann eben auch Amtstierärzte machen würden in dem Bereich. Und es ist halt total wichtig, das so wirklich gründlich zu machen, weil man unterscheidet einmal in Auffälligkeiten am lebenden Tier, die man halt noch sehen kann, wenn das Tier auch erlegt ist. Wie jetzt zum Beispiel verschmutzte Spiegel, Anzeichen von Durchfall. Das können wir zum Glück auch noch am erlegten Tier sehen und dann ja auch wirklich gründlich untersuchen. Schauen, liegt da eine Magen-Darm-Entzündung vor? Wo kommt das her? Und das Problem ist halt, dass wir manche Sachen eben sehen, die wir am erlegten Tier nicht mehr sehen können. Und da sage ich immer, ganz besonders wichtig sind mir da eben auch neurologische Symptome. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch Rebecca, ich habe nicht so viel Zeit, wie soll ich das denn machen dort im Revier wirklich gut? Dann sage ich immer, achte zumindest darauf, dass wirklich das Tier eben vom Allgemeinbefinden her unauffällig ist, dass wir keine Anzeichen haben für irgendeine Erkrankung, die eben das Nervensystem betrifft, weil das können wir danach nicht mehr sehen. Sei es jetzt Tollwut, da sagt man immer, dass es nicht mehr relevant ist, ist aber trotzdem immer eine Sache, die immer wieder passieren könnte. Sei es durch Einwanderung eben von Wildtieren, sei es durch Import. Da kann Lisa schon was zu sagen von irgendwelchen Hunden oder Katzen, die illegal eingeführt wurden ohne entsprechende Impfung. Das kommt ja auch mal vor. Es gibt da eben auch andere. Ich habe zum Beispiel auch schon Fälle mitbekommen, wo wirklich dann es einfach zu Erkrankungen gekommen sind, die auch gestreut haben, die eben auch das Hirn betroffen haben. Hirnabszesse zum Beispiel, Listerioseerkrankung. Sowas kann eben dazu führen, dass die Tiere in der Lebendbeschau eben stark auffällig sind. Und das können wir am erlegten Tier nicht mehr sehen. Und ich habe selber auch schon mal Fälle gesehen, wo wirklich, wo das Tier in der Lebendbeschau wirklich extrem auffällig war, als Jägerschuss erlegt werden musste und wo er nachher am erlegten Tier nicht mehr so viel zu erkennen war, außer ein paar geschwollene Lymphknoten und ein kleiner Abszess, wo im Endeffekt auch nachher festgestellt wurde, dass es einen Abszess im Gehirn hatte. Es gibt natürlich auch andere Krankheiten, die natürlich auch relevant sind, aber man muss eben wirklich da denken, es gibt verschiedene Sachen, die da wichtig sein können und es ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man da die Lebendbeschau auch ernst nimmt, vor allem eben diese zentralen nervösen Symptome, dass es wirklich vom Allgemeinbefinden her unauffällig ist, das ist wirklich recht wichtig.
Jetzt hat es die Rebecca ja schon angesprochen, Lisa, wie sieht's denn aus in dem Zusammenhang? Ist das eine Gefahr, dass Hunde, die aus welchen Ländern auch immer hierher kommen, dann
oder
auch
Katzen,
so Sachen wie, ja, und dass
die Freigänger
eben
werden?
Dass sie eben Krankheiten wie Tollwut dann doch wieder akut werden lassen?
Ja, weil wir hatten ja erst, ich glaube, vor ein paar Wochen irgendwie, ich glaube, Rheinland-Pfalz oder Berlin irgendwo so einen Tollwutfall. Weil wenn dann halt doch die Hunde importiert werden und nicht einmal 12 Wochen alt sind und vielleicht offiziell haben sie vielleicht ihre Impfung, aber inoffiziell sind sie gar nicht geimpft und können dann halt doch irgendwas reinbringen, weil wir haben so viele Importhunde, Importkatzen mittlerweile. Und die Tiere kommen von weiß Gott woher. Ich hatte schon Hunde aus Thailand, Bali, keine Ahnung wo. man weiß ja nie, was die alle so mitbringen. Es ist ja nicht nur Tollwut, was sie mitbringen können. Und das wird halt einfach häufig unterschätzt und das darf man halt nicht so ohne Acht lassen.
Ja, absolut.
Wie sollte man sich denn verhalten, wenn man krank wirkendes Wild oder verendetes Wild findet? Was sind denn so die klassischen ersten Schritte? Was soll denn der Jäger da draußen machen, Rebecca?
Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, ob jetzt hier Verdacht auf eine anzeigepflichtige Tierseuche oder generell eine Tierseuche besteht. Und wenn das der Fall ist, dann muss natürlich das örtliche Veterinäramt angerufen werden. Und die haben auch in der Regel am Wochenende eben Bereitschaftsdienst. Und da muss natürlich, wenn man jetzt irgendwie Verdacht hat, eben auf eine Tierseuche oder eine anzeigepflichtige Tierseuche, muss eben dann direkt hier das Veterinäramt informiert werden. Und das, die würden dann eben die weiteren Schritte dann auch einem mitteilen, wie man dann eben weiter vorgehen muss.
Wenn man jetzt da draußen ist, man hat das Tier dann erlegt. Wie hoch siehst du denn die Gefahr für den Hund? Wir sind ja alle mit unseren Hunden unterwegs. Man weiß es nicht genau, wir brauchen unsere Hunde auf Jagd, aber es ist natürlich immer schon auch ein Risiko, den dann ans Stück zu lassen, ne?
Ja, also sagen wir so, wenn man natürlich vom Äußerlichen erstmal sieht, ob da schon irgendwelche Auffälligkeiten bei dem Tier sind, bei dem erlegten Bild, dann würde ich das Tier, also den Hund, erst recht nicht dahin lassen. Oder wenn jetzt zum Beispiel auch mein Hund verletzt ist, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich weiß, okay, der hat vielleicht eine Ballenverletzung, eine Schnittverletzung oder irgendwie im Maul eine Verletzung, dann... Weil dann können natürlich über so eine Verletzung leichter die Keime eintreten, als wenn man weiß, okay, mein Hund ist topfit. Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Und ich finde, da muss man schon immer so gewisse Sachen abwägen. Also erstens, wie schaut das erlegte Wild aus? Wie geht's meinem Hund? Wie ist generell der Gesundheitszustand von meinem Hund? Und dann natürlich auch, in was für einem Gebiet ich bin. Ob ich jetzt vielleicht in einem Risikogebiet mich befinde oder ob ich in einem Gebiet mich befinde, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Es kann natürlich sein, ich bin in keinem Risikogebiet und dann habe ich vielleicht so eine Lottochance, dass da jetzt genau dieses Tier irgendwas hat. Natürlich, also das ist immer so ein Abwägen, aber...
Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen auch gerade Hundebesitzer darauf bedacht, dass es nicht nur ASP, sondern gerade auch bei Aujetski darum geht. Das ist ja, ne, die leise Gefahr oder die stille Gefahr, die ja da auch immer so mitwabert, muss man ja auch mal dazu sagen. Also ich persönlich kann das aus meiner Erfahrung berichten. Ich versuche meinen Dackel eher selten an Sauen zu lassen, aufgrund der Tatsache, dass halt auch immer mal wieder ein Aujetski-Fall auftritt, ne? Das ist halt, Lisa, ich weiß nicht, das ist ja am Ende die Auswirkungen für den Jagdhund sind dann wie?
Ja, ist aber so, die sind apathisch, die können sich ja übermäßig kratzen und alles. Das ist ja dann meistens auch, oder ist ja eigentlich immer tödlich dann auch. Und das ist halt das Problem dann.
Und halt auch in kürzester Zeit, ne? Das ist ja ein rapider Abfall dann auch.
Ja,
deswegen.
Das ist das.
Also ich sag mal, im normalen Jagdalltag lässt sich das noch handeln, aber jetzt zum Beispiel Nachsuchengespanne haben natürlich da ein Problem, ne?
Genau, das sehe ich.
Also
da muss man halt auch wirklich gucken, ne, wie man das am besten macht. Es ist natürlich immer eine Gefahr. Ich meine, du hast deinen Hund so oder so immer dabei, aber es ist immer eine Gefahr, wo du den Hund dieser Gefahr aussetzt, wo es dann nachher dazu kommen kann, dass irgendwas passiert,
klar,
ne? Du siehst das ja nicht am Anfang, gerade am Anfang. Rebecca, du hast vorhin immer mal schon wieder so ein bisschen so einen Sneak Peek uns gegeben, wie man sich verhalten sollte, gerade wenn es darum geht, du hast ein Stück erlegt, wie ist das mit dem Aufbrechen und so. Aber welche Fehler können denn wirklich passieren im Alltag, wenn es darum geht, Umgang mit potenziellem Krankenwild?
Ja, also Fehler würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich sage immer, ich gebe Empfehlungen.
Auch und Herausforderung. Welche Herausforderung besteht?
Und jeder kann dann gucken, ob er diese Empfehlung annehmen möchte oder nicht. Also ich kann wirklich immer nur, also ganz doll empfehlen, wirklich die Handschuhe. Ich kann das Tragen von Handschuhen wirklich nur extrem gut empfehlen. Weil wir haben einmal eben, was ich schon meinte, wir haben die Gefahr, dass wir uns selber eben schneiden können. Selbst wenn nichts auffällig ist, selbst wenn wir nichts sehen, das Stück ist unauffällig in der Lebenbeschau und in der Fleischbeschau unauffällig. Trotzdem können wir uns eben infizieren, wenn wir uns da schneiden. Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und darum kann ich wirklich nur das Tragen von Handschuhen empfehlen. Und dann gibt's ja immer noch die Möglichkeit für so Leute wie mich. Ich sage mal, ich bin manchmal wirklich so unhandlich, ungeschickt mit dem Messer. Ich schneide mich mit, also wirklich öfters mal auch beim Gemüse schneiden. Darum gibt es dann ja auch die Möglichkeit, eben noch Kettenhandschuhe oder die Schnittschutzhandschuhe zu tragen, dass wir dieses Risiko schon mal minimieren. Und das Problem ist auch, dass viele Leute oder ich eben auch neben den Fingernägeln, gerade im Winter, wenn die Haut so ein bisschen rissig ist, dass man da so kleine Verletzungen hat. Und da können eben auch Erreger eindringen. Und darum wirklich sind Handschuhe schon mal eine sehr, sehr gute Maßnahme, um da eben eine Schutzbarriere zu haben. Und es schützt auch noch mal so ein bisschen davor, sich irgendwie unbemerkt im Gesicht irgendwie anzufassen. Das Nippensalbe ist eben, dass man die Haare nach hinten macht oder sich irgendwo kratzt oder so, dass das halt ein bisschen nochmal vermindert wird.
Ja, und dann kann ich wirklich nur dazu raten, das Wild wirklich so gründlich wie möglich eben zu untersuchen, sich wirklich mal eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, ein bisschen ausreichendes eben Licht da auch zu haben und dann wirklich auch jedes Organ einzeln eben einmal zu untersuchen und möglichst eben auch anzuschneiden. Weil je mehr Organe man eben im gesunden Zustand gesehen hat, auch im angeschnittenen Zustand, desto leichter ist es eben, da Auffälligkeiten, Abweichungen von der Norm dann auch sicher zu beurteilen. Das ist immer so ein Punkt, den ich wirklich auch gerne mit auf den Weg gebe.
Ja, ich glaube, als kundige Person, man hat ja dann gelernt, ne, was ist, wie, dass die Milz scharfkantig sein soll und wie die Leber auszusehen hat. Und gerade mit den Egeln, ne, du hast ja nicht nur, du hast ja die ganzen Organegel in der Hinsicht, aber auch die Muskelegel oder so. Also das ist schon, wenn man ein bisschen wartet, das ist manchmal nicht so ganz. Es ist ja auch noch der Geruch, ne? Ich hatte mal einen Bock, der lag dann, der war im Verhalten total unauffällig. Also, und der hat auf 20 Meter so gestunken. Das war so brutal, den haben wir gar nicht mehr aufgemacht, den haben wir direkt verworfen. Das war mir auch sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so richtig nach Fäule, hat er so gerochen.
Nach Fäule, okay.
Ja.
Spannend.
Deswegen. Also wir haben, aber es ist auch kein anderes Stück Wild in der Hinsicht irgendwo anders aufgefunden worden. Also es war wirklich ein Einzelschicksal im wahrsten Sinne des Wortes, muss man jetzt noch so sagen.
Ich würde sagen, alles richtig gemacht mit dem Verwerfen.
Das war auch noch ein 1. Mai-Bock und das war auch noch so ein Mörderbock. Das war auch noch so, also, naja.
Wir hatten es ja schon, viele Jäger machen sich immer Sorgen um ihre Hunde, zu Recht. Wir hatten es ja schon von ein paar Krankheiten, die gefährlich für die Jagdhunde sind. Was glaubt ihr denn, welche gefährlichen Krankheiten für unsere Jagdhunde am meisten unterschätzt werden, Lisa?
Also die Babesiose, definitiv. Also das wird mit unterschätzt. Ich hatte letztes Jahr erst dann Dackel, der war 6 Monate alt, der ist nie aus Franken rausgekommen und der hatte eine Babesiose und der war wirklich kurz vor knapp, also der ist kurz hops, fast hops gegangen. Also der hat wirklich blutig gepingelt. Also das wird halt häufig unterschätzt, weil viele denken, mach eine Zecke, das ist nicht schlimm. Manchmal kann aber halt genau diese eine Zecke irgendwas übertragen. Das ist halt, was viele einfach unterschätzen und da bringt kein Kokosöl, keine Bernsteinkette, das bringt einfach nichts. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage. Und man muss halt einfach seinen Vierbeiner 12 Monate im Jahr gegen Zecken schützen. Sollte man. Legst halt auch gegen Flöhe, weil Flöhe können halt auch Würmer beispielsweise übertragen. Dann ist sowas wie Leptospirose wird halt häufig auch unterschätzt. Und Leptospirose ist einfach auch eine Zoonose. Sollte man einfach seinen Vierbeiner impfen, weil das reicht, wenn der Hund Gras frisst aus einer Pfütze. Und er hat jetzt dummerweise genau in diese Pfütze eine Maus reingepingelt, die Leptospiren hatte, dann hat mein Hund eventuell Leptospirose. Wie gesagt, kann Leber, Nierenversagen machen und kann theoretisch den Menschen auch betreffen. Räudemilben, also wir haben auch schon sehr, sehr viele Hunde gehabt mit Räudemilben. Auch Nicht-Jagdhunde, die Räudemilben hatten, einfach weil sie Mäusekontakt oder ähnliches hatten. Ja, dann wie gesagt, durch diesen ganzen Hundetourismus, Tollwut definitiv auch. Muss man wieder mit dem Betracht
ziehen. Kommt das wieder? Ist das wieder so ein auf so einem aufsteigenden Ast? Ohne dass
ja, sagen wir so, ich hatte einmal hatte ich diesen Fall, da ist 2 Hunde oder mehrere Hunde aus dem Ausland mit einem Tierschutztransport gekommen und dann hatte dieser Hund Kontakt mit einem Tollwuthund, irgendwie sowas war das und dann musste der auch in eine häusliche Quarantäne natürlich, weil der Kontakt mit diesem potenziellen Tollwuthund hatte. Das ist dann wieder ganz kompliziert. Aber das ist halt so, dass dadurch, wenn man sich halt sozusagen einen Auslandshund holt, muss man das halt auch in Betracht ziehen, dass das mit, ja, sein könnte.
Klar. Dass da auch noch mehr Risiken einhergehen wahrscheinlich,
ja, oder? Ja.
Rebecca, was glaubst du, wird noch mehr unterschätzt, außer den Sachen, die Lisa erwähnt hat?
Ja, ich würde da Lisa auf jeden Fall schon sehr zustimmen. Zu Babesiose hatte ich auch im Podcast-Interview, wo es eben auch schon wirklich auch schlecht verlief. Und bei Leptospirose hatte ich tatsächlich auch einen Fall, Herr, der so nett war, das auch zu erzählen, der war der Hund tatsächlich zwar schon, die hatte schon eine Impfung, aber das war tatsächlich vor der 2. Impfung, dass er dann tatsächlich daran erkrankt war. Das ist natürlich richtig ärgerlich, wenn man eigentlich so schon alles ordentlich macht. Und dann, ich hatte noch einen Fall, das ist natürlich jetzt auch nicht so häufig, da war der Hund halt, er hatte einen Fuchsbandwurm-Finnenbefall in der Leber. Also der war da Zwischenwirt, was wofür wir Menschen ja auch Angst haben, was wir ja nicht werden wollen. Das hatte der Hund tatsächlich und der lebt zum Glück noch. Also er hat auch, oder zumindest zum Zeitpunkt des Podcast-Interviews, ging es ihm soweit ganz gut, aber er war schon ein bisschen älter. Also war nur einfach ein bisschen älter, meinte die Besitzerin schon. Und da war er noch sehr gut drauf. Aber der wurde dann halt auch wirklich lebenslänglich eben noch behandelt. Und ich hätte natürlich auch ein bisschen Angst davor, also dass man auch bedenkt, dass ein Hund halt auch eben nochmal natürlich auch Träger vom Fuchsbandwurm sein könnte, wenn es halt nicht, wenn es nicht ein Wurm findet und dass er das dann eben auch ausscheiden könnte. Das ist natürlich auch wieder dann eine Gefahr für den Menschen eben darstellen könnte, dass man das nochmal mit im Hinterkopf hat.
Ihr habt ja vorhin gesagt,
Schutz vor Zecken ganzjährig und vor Flöhen. Also bei Flöhen überlege ich gerade die ganze Zeit, was man da am besten macht. Bei Zecken ist ja klar, also man hat ja die bekannten Mittel. Man hat die Tablettenform, man hat die Spot-Ons, man hat im Zweifel die Halsbänder. Aber was ist denn da wirklich jetzt effektiv?
Also sagen wir so, ich sage immer, es kommt auf den Hund und auf den Halter an. Weil es gibt, sagen wir so, es gibt ein Halsband beispielsweise, es gibt ein Spot-On, es gibt eine Tablette und es gibt auch eine Spritze mittlerweile. Okay. Aber der eine Besitzer mag kein Halsband, weil es nicht ästhetisch ausschaut. Für den anderen Hund eignet sich kein Halsband, weil das Halsband sich im Fell verheddert.
Oder der so wasserfreudig ist.
Ja, oder dann mag der eine keine Tablette, dann mag der eine das nicht, der andere das nicht. Also da muss man immer so den Besitzer fragen, was er gerne hätte und dann schauen, was der Hund für Gegebenheiten hat sozusagen. Und dann muss man so den Mittelweg finden. Also da kann man nie so die Pauschalantwort geben. Und sagen wir so, ich sage mittlerweile, wenn jemand sagt, ich hatte nämlich gestern einen Hund, der hatte wirklich einen fetzen Zeckenbiss und da wollte die Besitzerin keine Chemie. Und dann sage ich aber, also ich habe jetzt mittlerweile einen guten Spruch, ich sage dann immer, ja, aber Wasser ist auch Chemie, H2O nämlich. Und dann ist die Diskussion bei mir immer schon beendet eigentlich, weil, also sagen wir so, Spinnengift ist beispielsweise auch natürlich und ist giftig. Und okay. Zahnpasta ist chemisch, aber ist ja gut. Also das ist immer so diese Denkweise, also das ist so, keine Ahnung.
Aber es ist ein guter Spruch, den muss man merken. Ja. H2O ist auch Chemie, das stimmt.
Ja, wenn ich einen Einkaufszettel schreibe, schreibe ich auch immer H2O auf. Viel zu lang Wasser, also muss schnell gehen.
Sehr gut. Rebecca, welche Wildkrankheiten können denn eigentlich tatsächlich auch auf den Menschen übertragen werden? Wie hoch ist denn überhaupt so ein Risiko? Also mal abgesehen davon, wenn man jetzt aktiv mit Wild in Kontakt kommt.
Also es gibt viele Zoonosen. Also an sich, die Zoonosen sind halt, es gibt viele Zoonosen, die jagdlich relevant sind, die für uns gefährlich werden könnten. Sei es jetzt Parasiten, sei es Viren oder sei es eben auch Bakterien. Da gibt es tatsächlich viele. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, manchmal gar nicht so hoch. Wenn man mal so die Statistiken sieht, ich weiß auch nicht für jede Krankheit eine Statistik, aber im Endeffekt ist es halt immer das Problem, wenn man dann selber derjenige ist, der das hat, dann ist es eben total egal. Das ist die Statistik eigentlich.
Akut.
Es ist dann akut und dann betrifft es nicht nur einen, betrifft es auch einen. Auch die Familie. Und es gibt halt viele verschiedene Zoonosen, die eben relevant sein können. Sei es jetzt eben zum Beispiel beim Hasen, das haben wir gesagt, Tularemie oder Pasteurilose oder Pseudotuberkulose. Also es gibt ja wirklich eine ganz große Anzahl. Oder sei es eben Brucellose, die relevant ist. Bei den Viren zum Beispiel gibt es ja auch so viele verschiedene, die da jetzt wirklich so für uns jagdlich auch relevant sind, dass man da jetzt gar nicht so sagen kann, das eine ist jetzt der Erreger, wovor ich mich alleine und einzig allein schützen würde. Also ich würde halt generell wirklich immer dann zu solchen Schutzmaßnahmen wie eben Handschuhen auch raten.
Wie sollten denn Krankheiten wie ASP oder Vogelgrippe die Jagdpraxis konkret verändern, Rebecca, deiner Meinung nach? Ich meine, wir wissen ja alle, Jagd ist eine sehr traditionelle Angelegenheit und da gibt es ja auch immer mal wieder den einen oder anderen, der sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht. Aber ich denke gerade solche Dinge könnten das Ganze ja an einen anderen Punkt bringen.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist jetzt zum Glück nicht so meine Verantwortung, sage ich mal in dem Sinne. Weil das ja was, also ich mache ja viel eben das direkt von zu einzelnen Jägern, dass ich Jägern auch zeige, wie man, was ist relevant für uns, wie untersucht man sein Wild genauer und wie schützt man sich selber eben bei der Jagd effektiv. Und diese große Problematik und wie solche Seuchen die ganze Jagd verändern, ich sag mal, das ist zum Glück dann ja irgendwo Schuh der Ämter, der Veterinärämter, die da auch die Verantwortung tragen in solchen Gebieten, sind dann ja immer dann auch die Ämter, die dort damit eben dann in der Verantwortung stehen und dann eben auch dort entscheiden müssen, wie sich jetzt irgendwas ändert, jagdlich. Das ist zum Glück nicht ich als Einzelperson, die da irgendwie sagen muss, wir machen das oder das jetzt anders.
Aber du als Einzelperson in der Praxis bist irgendwo auf Enten eingeladen.
Ja.
So, dann stellt sich während der Jagd raus, es ist übrigens Vogelgrippegebiet. Wie soll denn der einzelne Schütze dann da weiter mit umgehen?
Also wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie generell, selbst es kann ja überall vorkommen, ne? Die Gefahr besteht ja überall, es könnte immer irgendwo Vogelgrippe sein. Ich würde natürlich, wie gesagt, immer, wir gehen auf Jagd gucken, irgendwie in der Lebensbeschau ist da irgendwas auffällig. Wenn wir da irgendwo hinkommen und da liegen schon 3 tote Enten, dann ist das der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt gucken wir mal. Also es ist tatsächlich aber normal, dass irgendwo eine Ente tot rumliegt. Das ist natürlich nicht so das Problem. Aber wenn es vermehrt zu irgendwo zu toten Tieren eben kommt, zur Ansammlung von toten Tieren, gerade wenn jetzt man eben bedenkt, weiß, wir haben jetzt hier auch, Vogelgrippe ist wichtig und wir sehen da eben mehrere tote Tiere eben irgendwo liegen, dann ist das eben ein Fall, wo ich dann jetzt das Veterinäramt anrufen würde, wo ich die Jagd gar nicht beginnen würde, wo ich sagen würde, hier ist ein Problem, hier sind mehrere tote
Vögel eben vorhanden. Und dann werden die ihm sagen, beproben sie das. Und dann würde ich halt, wenn da nichts auffällig ist, wir erlegen ganz normal unauffällig unsere Enten, dann würde ich eben die immer mit Handschuhen eben handhaben, weil sie können ja auch andere Krankheiten eben haben, die total relevant sind. Wir wollen es auch natürlich keine Vogelgrippe irgendwie einfangen, wollen aber auch keine Salmonellen, wir wollen keine Campylobacter-Keime. Dann würde ich halt, wie gesagt, Handschuh tragen, um mich eben zu schützen. Und dann würde ich halt auch wirklich das Tier eben ordentlich untersuchen, gerade auch beim Federwild. Federwild ist ja immer noch so eine Sache, die nochmal ein bisschen anders ist als Schalenwild. Also auch da nochmal gucken, dass man sich nochmal ein bisschen damit beschäftigt, wenn man das noch nicht mehr ganz so präsent hat, weil man es vielleicht nicht so häufig bejagt, dass man auch da wirklich sagt, ich führe eine Organuntersuchung durch, Fleischbesuch durch. Mach das gründlich, guck mir die ganzen Organe eben an, schau auch, ist irgendwie die Milz verändert und wie sieht die Leber aus, sind da irgendwelche Auffälligkeiten und genau, bei Enten würde ich auf jeden Fall auch immer nochmal, aber generell beim Schalenwild auch, würde ich immer auch nochmal das Wildbrett untersuchen, auch nochmal ins Wildbrett eben vielleicht mal ein Stückchen seitlich irgendwie reinschneiden, wenn man irgendwie sagt, man rupft oder so, auch wegen Saccosporidien, dass man da eben mal schaut, ob da irgendwie ein Befall vorhanden ist.
Ich habe gerade gedacht, Carsten, du fragst, ob wenn du auf Entenjagd eingeladen bist und auf einmal fällt eine vom Himmel, ohne dass irgendjemand geschossen hat. Das gibt's ja auch. Das sind ja auch. Ne? Ist das nicht Brucellose? War das nicht auch so? Diese Hirnerkrankung, wo die dann einfach runterfallen? Das war doch auch genau das Gleiche. Nee, aber das hatte ich gerade. Ich war gerade gar nicht bei Vogelgrippe, siehst du? Das ist auch kein schönes Erlebnis, muss man dazu sagen.
Im Idealfall fallen die runter, weil wir sie getroffen haben.
Ja, im Idealfall, genau. Wenn wir jetzt grundsätzlich auf die Auswirkungen auf Jagd und im Revier betrachten, oder wenn wir die Auswirkungen betrachten, Lisa, wenn die Jägerinnen und Jäger zu dir kommen mit den Jagdhunden, geben die dir dann irgendwelche Informationen? Also meistens ist ja nicht klar, der Hund wird betrachtet, aber geben die dann auch Informationen? Ah, bei uns ist hier gerade Fuchsbandwurm, keine Ahnung, irgendwelche anderen Informationen. Wären die für dich als Tierärztin auch wichtig im Monitoring zum Beispiel?
Ich würde mal sagen, zu 10% der Fälle kriege ich Informationen, aber in 90% der Fälle kriege ich keine Informationen.
Echt?
Also,
Würdest du dir das wünschen?
Ja, finde ich schon.
Oder? Ich denke mir immer, wenn ich zum Tierarzt gehe, dann erzähle ich immer direkt, dass das ein Jagdhund ist, auch wenn ich
das. Ja, aber das sieht man. Also, okay.
Aber jeder Tackle-Besitzer ist ja nicht automatisch
Jäger. Nee, das ist eher das Problem, dass mittlerweile Dackel wieder Modehunde sind. Das finde ich ein bisschen.
Da muss man immer ein bisschen gucken. Aber ich bin immer froh, dass
ich aber sage. Ja, okay. Also bei manchen, ja. Ich sage jetzt, ich kann es jetzt Satz nicht weiterführen.
Okay, wir denken uns den Rest.
Ich meine, klar, du kennst ja deine Patienten auch über die Zeit, ne? Also ich meine, klar, wenn wir mit unseren Hunden zu dir kommen, weißt du auch, dass sie auf Jagd gehen, aber kann ja immer auch mal jemand Neues da aufschlagen.
Könnte auch eine Stoffende sein.
Das ist richtig, ist richtig, richtig.
Rebecca, wie sieht's denn eigentlich aus? Welche Rolle spielt denn die Jägerschaft deiner Meinung nach, wenn es um Monitoring und Früherkennung geht? Werden wir Jägerinnen und Jäger hier vielleicht manchmal auch unterschätzt?
Ja, ich denke, dass schon das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt werden, dass die Leute gar nicht sehen, weil wir leisten ja wirklich unglaublich viel, die ganze Jägerschaft, die leisten so viel. Jeder Jäger, der es wirklich ja auch so alles mitmacht. Und ich glaube, das sieht die Bevölkerung vielleicht manchmal auch nicht so doll, aber ja, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr der Zusammenhang zur Jagd manchmal geknüpft werden muss, weil wir Jäger machen ja unglaublich viel Monitoring, auch hinsichtlich Wildkrankheiten. Da ist eben die ASP-Proben, die wir ziehen, die ja teilweise zum Beispiel bei uns in der Region auch mit auf Ojeski untersucht werden. Und sei es eben, dass irgendwelche toten Hasen, verendeten Hasen abgegeben werden, wo nachher Tularemie eben bestätigt wird. Und das sind ja solche Funde, die nachher beim Veterinäramt, die werden ja weitergeschickt ins Labor, da wird das dann untersucht, irgendwann kommt das Ergebnis raus. Und dann geben die Veterinärämter ja auch oftmals eben Hinweise für die breite Bevölkerung und dass eben auch Hundebesitzer wissen, zum Beispiel jetzt hier ist Ojeski eben in der Region relevant oder hier wurde jetzt schon wieder irgendwo Tularemie nachgewiesen bei einem Hasen und das ist ja wirklich auch für jeden Hundebesitzer im Endeffekt super relevant, dann zu wissen, auch jeder, der nicht auf Jagd geht oder sei es eben auch, dass wir eben zum Beispiel jetzt gerade zur Vogelgrippezeit, dass wir eben auch dann teilweise ja beauftragt werden, da auch da eben Proben zu beziehen und zu schauen, wie weit ist das relevant, weil im Endeffekt ist es alles irgendwie auch vieles eben auch, was zoonotisch sein kann, eben ist entweder für uns gefährlich, wirklich eine Zoonose, sei es etwas, was für den Hund gefährlich ist, viele Leute, die eben haben Hunde, auch wenn sie keine Jäger sind, und das ist eben was, von die natürlich auch sehr stark profitieren, dass sie dann diese Warnung bekommen, dass sie diese Hinweise bekommen, weil sonst wäre ja niemand draußen und würde dieses Wild aufsammeln. Wer wird diesen Hasen finden? Ich meine, wenn da nicht ständig ein Jäger vor Ort ist, dann ist der Wolf da irgendwann zuvor, dann werden solche Tiere gar nicht gefunden. Oder sei es auch die Lebendbeschau, auch hinsichtlich Zoonosen machen Jäger da ja uns unglaublich viel, weil auch hinsichtlich der Lebendbeschau, wenn da irgendwo wirklich vermehrt auffällige Stücke wild sind und die das melden und das wird untersucht. Das sind ja, es gibt ja viele Krankheiten, die auch, wie gesagt, für Menschen relevant sind, die für Hunde relevant sind. Und natürlich finde ich auch, dass auf jeden Fall die allgemeine Bevölkerung da auch stark von profitiert, dass sie natürlich dann diese Hinweise, diese Meldung dann eben auch kriegen im Endeffekt, ja.
Aber ich glaube, das Problem ist, dass viele einfach gar nicht wissen, was so ein Jäger alles macht. Und ich glaube, das ist eher so die Aufklärung, das Wissen, dass die Leute gar nicht zum Teil wissen, was da alles dahinter steckt. Und dass man da vielleicht in die Richtung mehr machen müsste, dass man sagt, hey, ein Jäger schießt nicht nur und schaut, dass die Enten vom Himmel fliegen, sondern macht auch das, das und das. Und dass der auch halt zu dieser ganzen Prävention, Prophylaxe und alles dazu beiträgt, dass man da mal die Menschen abholt, dass man sagt, ey, das gehört auch alles dazu und nicht nur das, was du gerade denkst.
Was kann denn Prävention überhaupt leisten? Gibt es denn Maßnahmen, mit denen Jäger aktiv Risiken bezüglich Wildkrankheiten minimieren können im Revier, dass sie sich weiter ausbreiten oder vielleicht sogar auftauchen? Oder ist es einfach zu groß, dass der einzelne Jäger irgendwas tun kann? Lisa?
Wenn man halt irgendwie auffällige Tiere sieht oder so, die melden, dass man halt versucht, halt nicht irgendwas auch zu verschleppen beispielsweise. Dass man halt versucht, generell irgendwie auch dieses Risiko so zu minimieren und dass man halt auch die Wildbestände nicht kontrolliert und alles, dass man in die Richtung arbeitet.
Rebecca?
Ja, finde ich, stimme ich absolut zu, sehe ich ganz genauso wie Lisa, dass wir da wirklich drauf achten, wenn wir Auffälligkeiten haben, wenn wir auffällige Tiere sehen, wenn wir Verdacht auf Tierseuchen oder anzeigepflichtige Tierseuchen haben, auf jeden Fall das melden, dass dann gegebenenfalls das Veterinäramt, wenn es das möchte, das weitergehend untersuchen und abklären lassen kann. Monitoringproben natürlich, wenn wir dazu aufgefordert werden, eben durchführen. Und natürlich auch, wie Lisa schon sagt, eben Reinigungs-Desinfektionsmaßnahmen eben versuchen, nicht zu verschleppen, sei es jetzt irgendwie in andere Reviere, sei es aus anderen Revieren zu uns, sei es bei Auslandsjagdreisen oder sei es eben auch, wenn man selber Tierhalter ist, dass man zum Beispiel irgendwie noch selber Geflügel oder Schweine oder so hat, dass man da eben auch drauf achtet.
Lisa hat es vorhin schon so schön gesagt, Bernsteinketten und Kokosöl.
Mein Top-Lieblingsthema.
Apropos Prävention. Welche Mythen begegnen dir denn immer wieder in der Tierarztpraxis, gerade wenn es, oh Gott, so schön ist, was ist
das? Bei meinem Instagram-Account steht mythenfrei, du musst nämlich Mythen aufklären zum Teil.
Ja. Was sind denn so deine Highlights?
Also Kokosöl, Bernsteinkette, also gegen das Zecken. Ist für Zecken, genau. Dann Keramikketten hätte ich noch zu bieten.
Wofür das denn?
Auch, das hilft auch gegen Zecken angeblich.
Ach so.
Habe ich neulich in der Nachbarschaft
gesehen,
habe ich auch etwas irritiert geschaut. Mhm.
Stell mir gerade den Dackel vor, wieder mit so einem Toilettengriff.
Nee, die sind schon, ja, es gibt vieles. Also sowas, Knoblauch, ich habe wirklich mal einen Hund gehabt, der hat Knoblauch gegen Zecken bekommen und hat dann das wird zum Teil echt verkauft. Und der hat dann darauf ein Nierenversagen bekommen.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch total gefährlich, Knoblauch und Zwiebeln.
Ja, aber das ist natürlich.
Keine Chemie. Achso, daher Vitamin.
Das macht total
genau auf
Sinn.
Den Punkt gebracht.
Oh, Leute.
Das macht total Sinn.
Ja. Okay.
Ja.
Also ich versuche gerade das Bild von dem Dackel mit der Toiletten, mit dem Toiletten.
Nee, da finde ich die Knoblauchzehe umhängend besser.
Auch also schön.
Knoblauchzehe ist
auch schön.
Wie so aus Transsilvanien oder so.
Ja, genau.
Rebecca, was gibt's denn für Mythen, die dir so immer wieder begegnen?
Da gibt's tatsächlich viele und ich plane gerade sogar tatsächlich einen Vortrag genau zu diesem Thema, zu genau diesen Fragen, eben Mythen, die immer wieder auftauchen. Und eine Sache, die ich auch wirklich, ich freue mich immer über Fragen. Ich finde Fragen wirklich super. Ich freue mich wirklich immer auch über Fragen zu Wildkrankheiten. Es gibt so viele Aspekte, die man vorher noch nicht beleuchtet hat, wo man ganz anders nochmal über eine Sache nachdenkt. Aber dann, wenn so Fragen so mit so einem bösen Unterton gestellt werden, dann nervt mich das natürlich auch. In der Jagdscheinausbildung bin ich ja auch aktiv im Bereich Wildkrankheiten, Wildbretthygiene und da kam eben auch öfters mal, also von einzelnen Leuten immer wieder die Frage, so mit ein bisschen provokant, wenn ich es durcherhitze, ist doch eh egal. Dann muss ich es doch.
Auch schön. Man muss nur richtig tot braten.
Genau, so in dem Sinne von, warum sitzen wir jetzt hier, wenn ich es durcherhitze, kann ich das sowieso alles essen und das ist tatsächlich halt nicht der Fall. Also einmal ist, wie gesagt, wirklich ein sehr, sehr großes Risiko, wo ich mehr Angst vor hätte als vor dem Verzehr, dass ich mich halt eben schneide, auch ganz besonders eben an kranken Tieren, dass ich mich schneide und dann Erreger direkt in die Blutbahn kommen, sei es eben über offene Wunden oder über Schleimhäute, dass man sich infizieren kann, bei manchen ja auch dann über die Einatmung und dann haben wir natürlich noch das ganze Zerwirken, das ist ja auch noch dieses ganze Handling. Und natürlich ist beim Verzehr auch eine Gefahr und Durcherhitzen ist eben gegen viele Erreger auch wirksam, aber schützt nicht vor allem. Also man kann nicht sagen, es ist egal was, ich lasse das 5 Tage draußen unausgeweidet liegen, ich breche das jetzt auf und möchte das noch verzehren, das funktioniert nicht. Also da besteht immer noch wirklich ein Risiko und das sollte man auf jeden Fall machen. Und die Frage ist halt so definitiv mit Nein zu beantworten. Nein, es werden viele Erreger abgetötet, ja, aber nicht alle. Und der andere Punkt ist eben auch, es geht ja doch immer mehr so der Trend Richtung nicht kompletten durchgegart verzehrt. Also ich denke mal, ihr wisst, wie ich meine, wenn man sich mal so die Rezepte anschaut, ne, es wird eben nicht mehr komplett durchgegart, das meiste.
Schön
genau,
rosa gebraten.
Genau, ja, ja. Genau. Also darum ist, dann können Leute solche Fragen stellen, aber ich glaube nicht, dass wenn sie jetzt noch ein Jägerleben mit 30, 40 Jahren vor sich haben, dass sie dann alles immer komplett durchgaren. Und es ist ja auch immer die Frage, hat man dann wirklich in jeder Stelle von diesem Wildbrett genau diese Kerntemperatur über diese Zeitspanne erreicht? Das ist dann auch immer so die Frage. Also das ist kein Punkt, mit dem man eben sagen kann, jetzt ist alles andere egal, ich hitze es nur durch. Das geht dann eben nicht.
Boah. Krass. Okay, jetzt kriege ich das Bild nicht aus dem Kopf. Gut, zum Abschluss. Wenn ihr der Jägerschaft eine Sache im Umgang mit Wildkrankheiten mitgeben könntet, welche wäre das, Lisa?
Prävention und Prophylaxe ist schon mal der halbe Schlüssel.
Rebecca?
Wildkrankheiten sind toll. Wildkrankheiten sind spannend. Man kann sich gar nicht damit genug beschäftigen, selbst wenn man es ein bisschen eklig findet. Irgendwann wird es wirklich cool. Und ich kann wirklich nur sehr die Handschuhe auch empfehlen. Das ist wirklich eine Maßnahme, die ist nicht teuer. Man muss einmal die passende Größe haben und man muss trockene Hände haben, ne? Sonst funktioniert das nicht. Und wenn sie zu klein sind, ist es eben auch ärgerlich. Also wirklich, und ich meine natürlich auch die richtigen Einmalhandschuhe, nicht irgendwelche Winterhandschuhe oder so.
Und sich danach schön ins Gesicht fasst.
Ja, alles schon erlebt. Und das kann wirklich, und es ist wirklich einfach ein super spannendes und eben auch super wichtiges Thema. Und ja, es gibt eben Statistiken, die sagen, Sachen sind gering, aber wenn man halt wirklich dieser eine Betroffene ist oder noch schlimmer, irgendjemand aus der Familie ist diese eine betroffene Person, ändert das eben die Lage komplett. Darum wirklich, wie Lisa schon sagt, Prävention, Prophylaxe ist sehr, sehr wichtig, da ruhig drauf achten.
Ich wollte nur dazu sagen, Rebecca sagt immer so schön, die Statistik sagt, ich muss immer Churchill zitieren, der nämlich mal gesagt hat, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also von daher.
Auch richtig, ja, auch richtig. Weil ja. Das ist wirklich die Frage. Werden alle Fälle entdeckt? Wird alles gemeldet? Und ist es wirklich immer, wird es wirklich immer untersucht? Absolut richtig. Ist immer die Frage, zum Beispiel bei einer Fuchsbandwurmerkrankung. Ich weiß es ja nicht, ob wirklich jeder, der irgendwie im Endeffekt einen Lebertumor hat, ob dann jeder wirklich so auch darauf untersucht wird, ob er das hat oder nicht. Oder auch bei jeder Krankheit, ne?
Ich find's mega, dass ihr beide euch Zeit genommen habt und wirklich total spannendes Thema, gar nicht in 3/4 Stunde so zu packen. Deswegen sind wir ja froh, dass wir euch haben. Und was ich auch auf jeden Fall mitnehme, ist auch für alle Zuhörenden da draußen, redet mit eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt. Sagt denen, dass ihr einen Jagdhund habt und sagt denen, was da gerade im Revier los ist, oder? Ich glaube, das ist schon mal eine gute Essenz.
Absolut, absolut. Also ich kann mich auch völlig darauf einigen, dass Wildkrankheiten spannend sind. Toll weiß ich nicht.
Aber gut. Doch.
Aber gut. Nee, also ich fand das wirklich eine spannende Folge und ich glaube, damit kann man sich einfach nicht genug befassen. Das ist einfach so, und wie wir es vorhin schon hatten, wir haben einfach eine große Verantwortung als Jäger in dem Bereich und der müssen wir einfach nachkommen.
Das stimmt. Also ich hätte gerne Rebecca lieber in meiner Ausbildung damals gehabt, das wäre im Gegensatz zu dem Amtstierarzt, der dann etwas sehr rabiat war, was Wildkrankheiten betraf, nur mal so als Nebeninformation. Ihr Lieben, es war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bei uns zu Gast wart im Podcast. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auf jeden Fall ganz viel Freude, viel Spaß und wie immer ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss und Weidmannsheil.